Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr glauben, das fällt mir schwer. Das Vertrauen, über das wir so viel miteinander nachdenken, von dem wir so viel hören im Laufe eines Jahres und eines Jahres von Gottesdiensten. Zum Weihnachten wird es vielleicht noch einmal ganz neu in Frage gestellt. Und gestern in der Ansprache, gestern Abend in der Ansprache des Bundespräsidenten in seiner Weihnachtsansprache ging es ja auch um das Vertrauen. Vielleicht habt ihr diese Weihnachtsansprache verfolgt, sonst könnt ihr sie nochmal nachhören im Internet. Ein wichtiger Gedanke vom Bundespräsidenten war genau diese Frage des Vertrauens. Und er richtete einen Appell des Vertrauens an uns, weil er sagte, darauf kommt es doch an, auf das Vertrauen und auf Freiheit und auf Verantwortung. Denn, so sagte er, auch nach der Pandemie müssen wir uns doch noch in die Augen schauen können. Vertrauen, das merken wir in diesen Tagen, am Ende dieses Jahres, Vertrauen ist umkämpft. Vertrauen ist nichts Selbstverständliches, Vertrauen ist auch nichts Selbstverständliches im Glauben. Mag es so oft wiederholt sein, wie es will. Wie wir vertrauen können, so habe ich diese Predigt überschrieben und dazu einen Predigttext gewählt aus dem Römerbrief, Kapitel 10, und ich lese die Verse 6 bis 13. Frage dich nicht, schreibt da der Apostel Paulus, frage dich nicht, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen. Frage dich auch nicht, wer wird in die Unterwelt hinabsteigen, so als müsste man Christus aus dem Tod zurückholen. Sondern wie heißt es doch, das Wort Gottes ist dir ganz nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Es ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und wenn du aus ganzem Herzen vertraust, Gott hat ihn vom Tod auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Denn aus dem Herzen kommt der Glaube, der gerecht macht, und aus dem Mund kommt das Bekenntnis, das zur Rettung führt. So steht es ja in der Heiligen Schrift, wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Das gilt ohne Unterschied für Juden und Griechen. Alle haben einen und denselben Herrn, und der lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, alle, die ihn anrufen. Denn es heißt ja auch, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es ist das Wort des Glaubens, das Wort vom Vertrauen, das wir euch verkünden. Die gute Nachricht beeindruckt, um Vertrauen werbend, die gute Nachricht beeindruckt, indem sie Glauben weckt. Aber oft meinen wir uns Glauben, Vertrauen überhaupt nicht mehr leisten zu können. Eben im Anspiel war schon davon die Rede, nein, Vertrauen, Glauben, ich weiß nicht, so richtig passt das doch gar nicht in die Landschaft, passt es nicht mehr in unsere Zeit, schon gar nicht in die Zeit der Pandemie. Wir glauben uns so oft, Vertrauen nicht mehr leisten zu können. Deswegen schließen wir auch keine Verträge mehr ab auf Treu, Gut und Glaube. Und ein Handschlag genügt schon längst nicht mehr. Und im Sommer glaubten wir ja noch, Corona sei vorbei. Und auch dies Vertrauen wird enttäuscht. Auf Glauben und Vertrauen bauen, das passt irgendwie nicht in die Zeit. Passt irgendwie nicht ins Leben hinein. Aber kaum haben wir das gedacht oder ausgesprochen, spüren wir mit einem Mal unsere Armut. Denn ohne Vertrauen sind wir arm. Wenn wir nicht mehr glauben, wenn wir nicht mehr vertrauen können, dann träumen Paare nur noch ihre Fantasien vom gemeinsamen Glück. Dann verlieren Kinder wie Eltern, Männer und Frauen, Single und Großeltern das Vertrauen zueinander. Und dann spüren wir, wie arm uns das macht. Wenn wir nicht mehr glauben können, wenn wir nicht mehr glauben können auch daran, dass wir gut sind oder es auch gut machen oder zumindest doch gut miteinander meinen, wenn uns dies Vertrauen verloren geht, dann sind wir wirklich arm dran. Und dann ist es soweit, dass wir uns nicht mehr in die Augen schauen können. Und darum wirbt die gute Nachricht um Vertrauen und deshalb weckt sie Glaube. Der Engel verkündet: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude. Denn heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, er ist der Herr. Allerdings der Zeitpunkt dieser Ankündigung war unglaublich ungünstig gewählt. Denn der Retter, der Kaiser Octavian, Augustus, der Erhabene, den gab es bereits. Es ging ein Gebot des Kaiser Augustus aus, Weihnachtsgeschichte, dass alles Volk sich in Steuerlisten eintrage. Aber wer war denn dieser Augustus? Augustus heißt übersetzt der Erhabene. Und Augustus war Erbe des Cäsars, Adoptivsohn. Und auf ihn richteten sich alle Blicke und Hoffnungen. Augustus stieg von einer Ehrung zur anderen. Er war der Schiedsrichter der Völker. Er regierte ein Reich, das reichte von Britannien bis nach Indien. Und alle horchten auf seine Stimme. Und sein Spruch war Gesetz. Rom war der Mittelpunkt des Erdkreises. Und der Kaiser, ihr Herr. Das römische Parlament hatte Augustus diesen Göttertitel verliehen, der ihn als den menschgewordenen Zeus auswies, als den siegverleihenden Himmelsgott titulierte und weit über alles Menschliche hinaushob. Augustus brachte man Opfer dar, und im Tempel wurde er angebetet. Augustus war der Weltheiland. Und deswegen war der Zeitpunkt der Ankündigung des Engels, siehe, ich bringe euch den Heiland, den Retter der Welt, so unpassend gewählt, wie es nur ging. Denn der Retter war da schon da und man konnte ihn sehen. Der saß da auf dem Kaiserthron in Rom. Was interessierte da Bethlehem? Augustus war der Weltheiland und ihm zu Ehren wurde eine 12-tägige, man höre, Adventsfeier gefeiert. Das Festprotokoll dieser Adventsfeier findet sich auf einem Marmorpfeiler eingemeißelt, den man ausgegraben hat. Das Denkmal aus jenem Adventsjahr verkündete die Freudenbotschaft von Anbruch der neuen Weltzeit. Und eine antiochenische Münzprägung trägt Augustus Bildnis mit der Umschrift der Anbetungswürdige, der Sohn Gottes. Wozu da ein neuer Advent? Wozu in dieser Zeit die Ankündigung des Retters? Der war doch schon längst da. Diese erwähnte und vergleichbare Münzen sind im Umlauf, als in diesem winzigen, unbedeutenden Örtchen im Jordanland der Sohn der Maria geboren wird. Was für ein überflüssiger Advent, was für eine überflüssige Ankunft ist denn das, werden sich viele Menschen damals im Römischen Reich gefragt haben, das vom Rhein bis zum Jordan reichte. Doch als Jesus 14 Jahre alt war, starb Kaiser Augustus und der Stern des römischen Kaisertums begann zu sinken. Weitere, etwa 50 Jahre später, schreibt Paulus in die Ratlosigkeit seiner jüdischen Volksgenossen: Frage dich nicht, wer wird in den Himmel hinaufsteigen? Frage dich auch nicht, wer wird in die Unterwelt herabsteigen? Denn das Wort des Glaubens, das wir verkünden, ist dir ganz nah, in deinem Mund und Herzen. Dafür muss niemand mehr in den Himmel hinaufsteigen, um den Messias von dort herunterzuholen oder zu den Toten herabsteigen, um den Erlöser von dort emporzuführen. Denn mit Jesus ist Gott selbst mit Wort und Tat unter uns Mensch gewesen. Darauf, sagt Paulus, gilt es zu vertrauen, darauf und nicht auf dich selbst. Und nicht auf einen anderen König und nicht auf einen kommenden Kaiser. Und wir hörten es in der Tageslese aus Psalm 109. Herr, sei du mit mir um deines Namens willen, denn deine Gnade ist mein Trost. Niemand muss diesen Herrn mehr vom Leben zum Leben erwecken, denn er war und er ist das lebendige Wort. Und Johannes sagt, dieses Wort Gottes kam in die Welt, kam in die Dunkelheit, aber die Dunkelheit nahm es nicht an. Doch durch ihn hat Gott selbst gesprochen. Worte und Taten, die Glauben, die Vertrauen und Hoffnung möglich machen. Hoffnung, Glaube, Vertrauen nicht auf uns selbst, sondern sei mit mir um deines Namens willen, um deines Wortes willen, weil du das Wort Gottes bist, dieses Wort von Gnade, von Barmherzigkeit, von Trost. Dieser Herr, dieser Jesus ist unser Herr. Natürlich, nicht für alle ist Jesus der Trost und Herr, wo auch immer auf der Welt. Doch für alle, die auf dem Erdenball leben, für alle, die an ihn glauben, über euch allen lässt Jesus ausrufen: Ihr habt an meinem Reichtum, an meinem Leben teil. Wir haben ohne Unterschied ein und denselben Herrn. Verkündet den Juden, verkündet den Völkern, einer ist der Christus, weltweit. Er ist unser Erlöser, den wir anbeten, der Retter, der heilt, an dem wir uns hängen, der König der Welt, der nicht stirbt, an den wir glauben, dem wir vertrauen, freiwillig und ohne Angst, dem wir dankbar, ohne Zwang folgen, mit Glauben beschenkte Leute sind wir. Seht, sagt der Engel, das ist die große Freude, die euch verkünde. Da ist kein Herrscher, kein Augustus, kein König, vor dem ihr euch fürchten müsst, der angebetet sein will und den ihr zu loben habt, damit er euch die Treue hält, damit ihr nicht in Ungnade stürzt, damit ihr nicht, wie Augustus das getan hat, 2.500 Menschen getötet, so ist überliefert, um auf den Thron zu kommen. Ich bin ein König, sagt Jesus, ein Herr, an den ihr glaubt, nicht aus Angst, dem ihr folgt, nicht aus Zwang, dem ihr euer Leben anvertraut, ganz freiwillig. Und wenn wir so glauben, spüren wir, wie reich wir sind oder eben wie arm, ohne Vertrauen, dass wir auf einen anderen setzen können. Ohne die Möglichkeit sind wir arm, noch irgendwem vertrauen zu können. Wie arm sind wir ohne verlässliche Worte, und wie arm ohne den Zuspruch von Erlösung. Und wie arm sind wir ohne diesen Zuspruch und ohne Vertrauen umso mehr, wenn das eigene Lebensende naht. Wer Angst vor dem Kind in der Krippe hat oder wer Angst vor dem Kind in der Krippe macht, wer das Kind in der Krippe belächelt oder wer aus Stolz es nicht anschauen will, der wird irgendwem begegnet sein. Vielleicht den Gespenstern der eigenen Seele, aber sicher nicht dem Jesus von Nazareth. Natürlich, auch als Christen feiern wir die Geburt Jesu in Bethlehem nicht als Beweis der Gottessohnschaft. Darum schreibt ja Paulus an die Gemeinde in Rom, es ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Doch eben das tun wir, denn aus dem Herzen kommt der Glaube und aus dem Mund kommt das Bekenntnis. Kein Beweis, aber tiefes Vertrauen. Wer war Jesus? Zuallererst ein Mensch. Kein Übermensch wie Augustus, sondern ein wahrer Mensch, denn menschlich war er, anders als Augustus. Despoten hat die Welt genug, auch Verbrecher und Mörder. An Stars und Sternchen mangelt es ebenfalls nicht, aber Gott sei Dank auch nicht an Menschen, die lieben, die sich für andere aufopfern, Mut beweisen, die durchhalten. Menschen, die sich ein Gewissen machen bei dem, was sie tun und bei dem, was sie lassen. Menschen, die sich uns Hoffnung bewahren, durch ihren Einsatz, durch ihre Treue, gerade jetzt in dieser Zeit. Und ein solcher Mensch von Treue und Verlässlichkeit, auf den man sich verlassen konnte, also vertrauen, ein solcher Mensch war Jesus. Aber er war es wie kein anderer. Wahrer Mensch, denn menschlich war er. Sohn Gottes in seiner Funktion der Nathan-Verheißung, nämlich ein Regent über das Volk Gottes und alle Völker. Und das ist die gute Nachricht. Jesus hat Anteil genommen an der Menschheitsgeschichte und dem Leben, so wie du es führst. Und so war es verheißen, schon in 2. Samuel 7, in dieser Nathan-Verheißung, wo Gott dem David schwört, dass auf dem Thron seines Königshauses ewig ein König sitzen wird, der Davids Sohn von Gott selbst zu seinem eigenen Sohn gemacht. Und so heißt es da, ich will ihm Vater und er soll mir Sohn sein. Freilich ein Sohn Gottes, anders als das von Augustus stand auf den Münzen. Ein Sohn Gottes, der Sohn Gottes, in seinem Dienst für die Welt. Das ist die gute Nachricht. Jesus hat Anteil genommen an der Menschheitsgeschichte, an dem Leben, das du führst. Und mit dem Glauben, mit dem Vertrauen auf ihn, sind wir mit ihm verbunden und nicht nur mit Jesus, sondern durch ihn zu Adoptivsöhne und Töchtern Gottes gemacht. So schreibt es Paulus im Galaterbrief, Kapitel 4, 5 und 6. Und wie erschließt sich mir das? Das erschließt sich mir im Vertrauen, denn solches verkünden wir. Mir erschließt sich dieses Vertrauen beim Blick in die Krippe, beim Blick auf das Kreuz, beim Blick in sein Grab beim Blick seiner Auferstehung. Und so spricht ja der Apostel Paulus auffällig, wenn er von Jesus spricht, als dem Sohn Gottes, nicht von der Geburt, sondern von dem Erweis der Sohnschaft Gottes durch Tod und Auferstehung. Aber der Advent des Retters war für viele Leute damals, wie gesagt, das allerletzte, bis Jesus vom Tod erweckt wurde. Und damit ist das Kind in der Krippe für alle, die daran glauben, zum Christus geworden. Der Messias, der Retter, der Helfer, der Heiland. Alles Begriffe, die ein und dasselbe meinen und wollen, dir Glauben wieder zurückgeben. Denn beides gehört unmittelbar zusammen. Jesu Geburt und seinen Tod und seine Auferweckung. Das ist Gottes Tat. Und nun von dieser Tat redet die Geburtsgeschichte Jesu genauso wie die Geschichte der Auferweckung Jesu in der Kraft Gottes. Und da schließt sich der Kreis. Da schließt sich der Kreis, sagt Paulus, das Wort Gottes ist dir doch ganz nah. Es ist in deinem Mund, es ist in deinem Herzen. Es ist das Wort des Glaubens, das wir verkünden. Und denk dabei einmal ganz konkret an den ein und anderen Menschen, die für dich wichtig sind oder wichtig waren. Denk einmal konkret an die Menschen, die im vergangenen Jahr gestorben sind und die du geliebt hast. Und dann hör noch einmal dieses Wort vom Vertrauen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Die gute Nachricht ist, wer Weihnachten glaubt, wird Jesus endlich sehen, wie ein Mensch ihn zuvor niemals sah. Und du wirst ihn erkennen und verstehen, wie ihn jetzt noch kein Mensch sehen kann und begreifen und verstehen. Das ist der guten Nachricht letzter Teil, die Paulus den Menschen in Rom brachte und die uns und den Menschen überall auf der Welt die Weihnachtsengel verkündeten. Habt keine Angst. Ich habe eine große Freudenbotschaft für euch und das ganze Volk. Euch ist der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und Paulus schreibt nun fort an die Gemeinde, Jesus ist der Herr. Wenn du aus ganzem Herzen glaubst, Gott hat ihn vom Tod auferweckt, dann wirst du gerettet werden. Amen.